Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, manchmal hört man ja kuriose Dinge. Ein junger Mann, der gerade den Führerschein hatte, musste von der Polizei und einem Abschleppunternehmen mit seinem Auto von den Treppen einer Kirche befreit werden. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Wie er dahin kam, fragen Sie sich. Nun, er war bedingungslos seinem Navigationsgerät gefolgt, das ihm diesen kürzeren Weg zum Ziel gewiesen hatte. Und auf der Suche nach einer Abkürzung führte ihn sein Navigationsgerät abseits gewöhnlicher Wege, wie die Polizei dann berichtete. Und dadurch landete er auf den Treppen dieser Kirche. Und nach einer polizeilichen Verwarnung durfte er weiterfahren. Das war Glück für den 20-jährigen Fahranfänger. Einen Schaden an der Treppe hatte er nicht angerichtet. Sowas kann passieren, wenn man einem Navi folgt. Ein Paketzusteller landete dem Navi folgend zunächst auf einem Steg und dann in einem Moor. Und ein dritter gar in der Elbe, weil er dachte oder das Navi meinte, da steht die Fähre. Aber die Fähre war nicht mehr da. So Navi sicher ist eine gute Sache. Wir benutzen das auch gerne immer wieder. Es zeigt uns den Weg und es gibt uns Orientierung. Es hilft uns, zu Orten zu finden, an denen wir noch nicht waren. Und es gibt uns Sicherheit beim Fahren. Und es ist gut, dass es solche Navigationsgeräte gibt. Aber sie ersetzen eben das Mitdenken beim Autofahren nicht. Auch in unserem täglichen Leben gibt es solche Navigationssysteme. Man nennt sie Grundsätze oder Prinzipien. Die meisten Menschen folgen in ihrem Leben bestimmten Grundsätzen oder grundsätzlichen Lebenseinstellungen. Wir folgen Regeln, die wir für uns aufgestellt haben oder auch Regeln, die andere aufgestellt haben und die uns gut und richtig erscheinen. Aber ist es sinnvoll, jeglichen Regeln immer auf Gedeih und Verderb zu folgen? Neulich haben wir mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden durchgespielt und besprochen, welche Regeln es so gibt in Familien und warum sie gut sind, warum sie wichtig sind, dass man zum Beispiel bei Tisch nicht singt oder so Sachen. Manche wollten immer pünktlich sein, auf keinen Fall darf man zu spät kommen oder später als die ausgemachte Uhrzeit. Aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Notfall aufgehalten werde, weil jemand meine Hilfe braucht und ich habe kein Handy und kann nicht Bescheid sagen? Als Kinder gab es das bei uns überhaupt nicht, dass man anrief und sagte, wir kommen später. Was ist also wichtiger, meine Pünktlichkeit in so einem Fall oder hier Hilfe zu leisten? Und andere finden es ganz wichtig, nicht zu lügen, sondern immer die Wahrheit zu sagen, aufrichtig und ehrlich zu sein. So haben wir es auch den Konfirmandinnen beigebracht. Aber gibt es nicht auch Lügen, und das haben wir auch besprochen, die eine gute Berechtigung haben? Wenn Menschen von einer verbrecherischen Macht aufgefordert werden, Freunde zu verraten, das ist das ganz große Beispiel, Corrie ten Boom oder Dietrich Bonhoeffer. Oder wenn bei einer Krankheitsdiagnose zu Beginn die ganz unangenehmen Dinge weggelassen werden oder auch nur eine kleine Lüge aus Höflichkeit, die man macht, gibt es sowas wie erlaubte Notlügen. Und da ist uns auch in der Bibel die Geschichte von Rahab und den Kundschaftern eingefallen, die log, um das Leben der beiden Kundschafter zu retten. Und wie ist das jetzt also mit der Religion in unserem Verhältnis zu Gott? Da müssen es doch auch Grundsätze und Prinzipien geben. Die 10 Gebote habe ich schon angesprochen. Oder muss man, wie gehen wir damit um? Müssen wir sie immer einhalten? Müssen wir sie immer glauben oder nicht? Wie ist das? Und da haben wir heute einen Predigttext zu bearbeiten, der hier auch viele Fragezeichen setzt. Jetzt bitte ich einzublenden, Prediger 7, die Verse 15 bis 18. Der Prediger schreibt, dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie sollen wir das jetzt also verstehen mit den Regeln und Geboten? Da fällt mir ein jüdischer Witz ein. Ein Jude kommt zum Rabbi und führt Klage gegen seinen betrügerischen Lieferanten. Der Rabbi hört aufmerksam zu und erklärt dann: Du hast recht. Und bald darauf kommt der beschuldigte Lieferant zum Rabbi und klagt einerseits über den Ankläger. Der Rabbi hört wieder sehr aufmerksam zu und sagt abermals: Du hast recht. Die Frau des Rabbiners hatte beide Entscheide mitgehört. Und als der Lieferant weggegangen war, geht sie zu ihrem Mann und sagt vorwurfsvoll: Wie kannst du das denn sagen? Das können doch unmöglich alle beide recht haben. Und dann sagt der Rabbi zu seiner Frau: Du hast recht. Was gilt denn jetzt? Es kann doch nicht beides richtig sein. Man muss sich schon wundern. Wird hier in der Bibel ein lauwarmes Hindurchlavieren durch das Leben mit seinen Anforderungen gepredigt? Soll das jetzt unser Grundsatz sein, nachdem wir unser Leben gestalten sollen? Das kann doch nicht wahr sein. Oder wir wollen doch auch diese festen Grundsätze haben. Von der Bibel erwarte ich jedenfalls was anderes: Klarheit für mein Leben, Gradlinigkeit. Da stehen doch die 10 Gebote und die vielen anderen Regeln drin, die für das Leben sind. So haben wir das jedenfalls in der Konfistunde besprochen und auch den Konfis das so beigebracht. So wie wir das jetzt auch in der Lesung gehört haben. Und da ist aber jetzt, so klang ja schon an, eine andere Art von Gerechtigkeit oder umgekehrt, Gottes Gerechtigkeit ist womöglich ein bisschen anders als unsere Gerechtigkeitsvorstellung. Das biblische Buch Prediger oder Kohelet, dem unser Predigttext für heute entstammt, gehört mit den Sprüchen Salomos und Hiob zu den sogenannten Weisheitsbüchern in der Bibel. Die sind geschrieben von Frauen oder Männern, die die Welt um sie herum sehr genau beobachtet haben. Und dann haben sie ihre Beobachtungen zusammengefasst und haben ihre Weisheiten aufgeschrieben, und herausgekommen sind dabei viele Lebensregeln, Regeln, nach denen das Leben gut gelingen kann. Und so beginnt auch unser Text mit der Beobachtung der Wirklichkeit: Das alles habe ich gesehen, sagt der Prediger. Und wer wollte dem widersprechen? Ja, sowas haben wir auch schon gesehen. Da ist ein Gottloser, der lebt lange und gut in seiner Bosheit, und umgekehrt, da gibt es Fromme, da gibt es Gerechte, denen geht es schlecht. Die gehen trotz ihrer Gerechtigkeit zugrunde. Und wobei gar nicht so einfach zu sagen ist, ob hier gemeint ist trotz der Gerechtigkeit oder wegen der Gerechtigkeit. Möglich ist, grammatisch gesehen, beides. Und das lehrt uns ja auch das Leben, dass Menschen, die immer bestrebt sind, ihr Leben nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit zu leben, auch elendiglich scheitern können an ihren eigenen Idealen, an ihren eigenen Ansprüchen, an der eigenen Sturheit oder auch der Lebenswirklichkeit, die sie umgibt. Was setzt nun dieser weise Predigttext dem entgegen? Welchen Rat gibt uns der Prediger? Nun, er warnt oder sie warnt eindringlich vor dem Allzu. Da steht dieses kleine Wörtchen allzu. Sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Kann man das denn? Kann man allzu gerecht oder allzu weise sein? Gerechtigkeit und Weisheit kann es doch eigentlich gar nicht genug geben. Gerechtigkeit und Weisheit, das sind doch ganz und gar positive, gute Eigenschaften und Handlungsweisen. Da könnten wir doch so viel wie möglich benötigen. Nach Meinung Kohelets gibt es aber anscheinend doch ein zu viel davon. Offenbar hat er bei seinem Rat einen bestimmten Menschentyp vor Augen, einen, der sich peinlich genau an die religiösen oder ethischen Gesetze und an die Anweisungen der Weisheitslehrer hält. Und der meint, und das ist das Entscheidende, dass man nur so sein Glück machen kann, mindestens aber ein langes Leben gewinnt. Und dabei vergisst er aber diesen Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, und vergisst dabei, dass dieser Satz Unsinn ist, denn es ist nicht jeder seines Glückes Schmied. Und ein anderes vergisst der allzu gerechte, allzu weise Mensch, das wirkliche Leben lässt sich nicht zwischen zwei Deckeln von Gesetzen und Lebensregeln zwängen, das lässt sich nur leben, ganz praktisch und ganz konkret im Hier und Jetzt. Also was uns der Prediger sagen will, ist, es muss einen Mittelweg geben, einen Weg zwischen dem allzu weise und allzu gerecht. Und er hat da einen Punkt getroffen, der mich sehr angesprochen hat. Der Text lädt ein zu einer gesunden Skepsis gegenüber der eigenen Weisheit und Gerechtigkeit auf der einen Seite und einer konstruktiven Neugierde auf das Ungerechte auf der anderen Seite. Aber gegründet ist dies in einer Gottesfurcht, die um die Größe Gottes und um die Kleinheit der eigenen Erkenntnis weiß. Und dieser Gedanke eines Mittelwegs hat eine bleibende Bedeutung auch in Bezug auf das individuelle Lebensglück. Wir Menschen leben immer in Spannungen und glücklich sein wollen wir alle. Die Amerikaner haben es in ihrer Unabhängigkeitserklärung stehen, das Streben nach Glück. Und das ist nur allzu menschlich. Und unser Text gibt uns dabei eine Warnung mit, nämlich die Warnung vor religiösem Übermut auf der einen Seite und Fundamentalismus aller Art. Und der Mensch, der meint, Frevel und Gerechtigkeit abschließend definieren und zuordnen zu können, der verhält sich eben nicht gottesfürchtig. Und so kommen wir zum Schlüssel dieses Bibelwortes. Vielmehr, er setzt sich selbst an die Stelle Gottes und erkennt die ihm von Gott gesetzte Erkenntnisgrenzen nicht an. Es steht uns nämlich nicht zu beurteilen, was nun wahre Gerechtigkeit und wahrer Frevel ist. Vielleicht kennen wir ja auch solche Menschen, die dem Prediger vor Augen stehen, die dauernden Rechthaber und Besserwisser, die uns ständig erklären wollen, was richtig und was falsch ist, die auf alles eine Antwort haben, die eine Antwort haben, selbst wenn man sie gar nichts fragt, die mir vorschreiben wollen, was ich zu denken und was ich zu leben habe. Jesus hat einen solchen Menschentypen in seiner Erzählung vom Pharisäer und Zöllner nachgezeichnet, einen, der sich peinlich genau an alle Gesetze zu halten meint und dabei am Ende das Wichtigste verfehlt, nämlich die Menschlichkeit. Und wo die fehlt, da geht man wirklich zugrunde. Ein Ausleger schreibt, dass das Wort, das Luther mit zugrunde gehen übersetzt, auch die Bedeutung hat, dass man verödet oder dass man leer wird. Ein Mensch, der sich allzu penibel an die Buchstaben hält, der wird leer, öde, denn ihm fehlt das, was das Leben ausmacht, nämlich der Geist und das Herz. Und davor warnt der Prediger uns. Aber natürlich soll man auch nicht gottlos sein, denn das ist töricht. Und das ist für den Prediger dasselbe, damit wir nicht vor der Zeit sterben. Denn natürlich meint unser Predigtext mit seiner Warnung vor einer allzu rigiden Gerechtigkeit nicht, dass wir übertrieben ungerecht handeln sollen. Dann würden wir auch von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Und so sollen wir also eben auch nicht übertrieben töricht handeln, sondern es geht ihm um das rechte Maß, um einen Mittelweg. Was aber ist denn jetzt dieses rechte Maß? Was ist denn jetzt dieser Mittelweg? Und hierauf hören wir zwei Antworten. Die erste, es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Und damit wiederholt der Prediger die Ratschläge, die er eben gegeben hat. Sei nicht übertrieben gerecht und sei nicht übertrieben weise, sei aber auch nicht übertrieben ungerecht und sei auch nicht übertrieben töricht. Sei kein Prinzipienreiter, aber auch keiner, der nur auf den eigenen Vorteil achtet und mit ausgefahrenen Ellenbogen durchs Leben pflügt, sondern wahre das rechte Maß, geh den Mittelweg. Was aber ist der Maßstab für das rechte Maß? Das sagt der letzte Satz und das ist für mich der Schlüssel zu diesem Bibelwort. Wer Gott fürchtet, entgeht dem allen. Oder übersetzen wir mal anders, ja, wer Gott fürchtet, der geht aus allem heraus. Wer Gott fürchtet, entgeht sowohl der Gefahr, sich zugrunde zu richten, beziehungsweise den Geist und das Herz zu verlieren. Und wer Gott fürchtet, der entgeht der Gefahr, vor der Zeit zu sterben. Also Gott soll der Maßstab für unser Handeln sein. Nicht die Gebote und Gesetze, nicht die weisen und moralischen Ratschläge der Bibel, sondern Gott selbst. Und dann kommt man aus allem heraus. Und das klingt dann auf einmal ganz und gar stimmig, weil Gott selbst so handelt, wie es der Prediger uns empfiehlt. Auch Gott kann nämlich von seinen einmal aufgestellten Grundregeln abrücken und spontan anders entscheiden, als man es erwartet. Wir haben es in der Lesung schon gehört. Noah und seine Generation erfahren das. Ja, Gott schickt die Sintflut, weil der Mensch böse handelt und die Erde verdirbt. Aber am Ende der Geschichte wird klar, der Mensch ändert sich durch die Sintflut nicht. Aber Gott ändert sich. Er verspricht, keine Sintflut wieder über die Erde kommen zu lassen. Das ist das theologische Stichwort von der Reue Gottes. Auch Jona erfährt das. Er soll im Auftrag Gottes die Stadt Ninive, der Hauptstadt der feindlichen Assyrer, den Untergang ankündigen. Und er tut das, aber missmutig. Und am Ende verschont Gott Ninive, weil Gott es sich anders überlegt hat. Sehr zum Unwillen Jonas, der Gott trotzig entgegenhält. Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Gott ist, so lernen wir aus der Bibel, eben kein Prinzipienreiter. Er kann, wenn er will, von seinen einmal aufgestellten Grundsätzen abweichen. Er kann barmherzig und gnädig sein, geduldig und von großer Güte. Wie das Alte Testament nicht müde wird, Gott zu loben, so der Beter im 130. Psalm, wenn du, Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Und auch das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg zeigt eine Gerechtigkeit Gottes, die mit unseren menschlichen Vorstellungen nicht sofort kompatibel ist. Und so ist die Empfehlung Kohelets, nicht allzu gerecht und nicht allzu weise zu sein, aber ebenfalls nicht allzu töricht und allzu gottlos, keinesfalls als ein Aufruf zu verstehen, sich lau durchs Leben zu lavieren, sondern wir dürfen mit uns und den Menschen um uns herum nach Gottes Maßstäben umgehen. Barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte miteinander umgehen. Gott fällt immer was ein, damit wir aus allem gut herausgehen können. Als ich im Jahr 2000 mal in Israel war, da hat uns die jüdische Reiseleiterin vor das Goldene Tor geführt. Jetzt habe ich noch ein Bild mitgebracht. Das ist das Goldene Tor und christlicher Überlieferung zufolge ist Jesus, als er das letzte Mal nach Jerusalem kam, über den heutigen Palmsonntagsweg durch dieses Tor auf einem Esel hineingeritten als der Messias. Es ist heute das einzige nicht passierbare Tor der 8 Stadttore in Jerusalem. Und die Reiseleiterin erzählte uns, dass das Tor vom türkischen Herrscher Süleyman dem Prächtigen während dem Wiederaufbau in den Jahren 1537 bis 1541 verschlossen und versiegelt worden sei. Und davor ist ein weiträumiger Friedhof angelegt worden. Jetzt bräuchte ich das zweite Bild. Da sieht man den Friedhof. Weil nämlich der Messias, wenn er kommt, auch durch dieses Tor wieder nach Jerusalem einkehren soll. Aber der Messias würde niemals über fremde Gräber gehen, weil das unrein ist. Und so könnte der Messias, das war der Hintergrund, seine Mission in die Stadt einzuziehen, nicht erfolgreich beenden. Und außerdem wurden auf diesem Friedhof muslimische Krieger in voller Rüstung beerdigt, die dann bei der Auferstehung gegen die messianischen Herrscher gleich Stellung beziehen könnten. Und auf meine Frage hin, wie denn die rabbinischen Theologenkollegen dieses Problem des Scheiterns der Mission des Messias lösen würden, antwortete sie: Naja, er ist der Messias, dem wird schon was einfallen. Gott hat immer noch einen anderen Plan und kann unsere Vorstellung sprengen. In der Kirche der ersten Jahrhunderte begann mit dem heutigen Sonntag die Vorbereitung der Taufbewerberinnen und Bewerber auf ihre Taufe. In den 9 Wochen, 70 Tage vor Ostern, in den 9 Wochen bis zum Tauftag in der Osternacht lernten sie, was sie für ihr christliches Leben wissen mussten. Und ganz am Anfang steht dieses Bild vom barmherzigen Gott. Das ist das Wichtigste, der anders mit uns und unserer Gerechtigkeit umgeht, wie wir das als Menschen tun würden. Und ich wünsche uns, dass dieses Bild vom barmherzigen Gott uns durch diese Zeit bis Ostern und darüber hinaus im Herzen bleibt. Und ich wünsche uns, dass uns dieses Bild, dass Gott schon was einfällt, wie er uns herausbringt aus mancher schwierigen Situation, dass uns das trägt, auch miteinander gnädig, barmherzig und geduldig umzugehen, mit allen anderen und auch mit uns selbst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.